Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der die letzten 6 Jahre seines Lebens wahlweise in der Türkei bzw. im Iran verbracht hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Reinhard Baumgarten.
Hallo, guten Morgen. Ruz Bekir.
Was heißt das?
Das heißt guten Tag auf Persisch.
Okay, was heißt guten Tag auf Türkisch?
Iyi günler.
Okay. Wir kennen uns ein paar Jahre und würden uns schwer tun, uns jetzt über Sender zu siezen. Deshalb haben wir gemeinsam gerade beschlossen, dass wir beim Du bleiben.
30 Jahre.
Stimmt auch. Was hat sich für dich, um bei den Zahlen zu bleiben, in den letzten sechs Jahren in der Türkei am meisten verändert?
Die Zahl meiner grauen Haare, die Zahl meiner weißen Haare. Als ich hin bin, hatte ich, meine Frau wird es bestätigen, ein weißes Springhaar in meinem Bart. Das tauchte immer an unterschiedlichen Stellen auf. Ich habe mir immer eingeredet, es ist ja nur eins.
Ja.
Mittlerweile sind es zwei.
Okay, manche würden sagen, wenn sich in der Türkei auch so wenig verändert hätte wie bei deinem Bart, dann wären die Zeiten gut.
Naja, ich glaube, dass die Zahl meiner weißen Haare im Bart und letztlich auch an den Schläfen auch etwas mit meinem Job zu tun hat. Denn in der Tat hat sich wahnsinnig viel getan. Als ich 2011 in die Türkei gekommen bin, war das ein anderes Land. Mhm. Ein anderes Land insofern, es war wirklich noch auf dem Weg, eine funktionierende Demokratie zu sein, respektive auch zu werden. Und wenn ich jetzt 2017 nehme, machen wir einfach mal den Sprung von 6 Jahren, dann haben wir heute sehr autoritäre Zuschnitte, Verhältnisse und es ist ein Land eben auf dem Weg in eine, nennen wir es mal, Präsidialherrschaft. Die Opposition in der Türkei spricht von Präsidialdiktatur.
Okay, wie weit ist dieser Weg schon zurückgelegt?
Das in Prozent auszudrücken ist schwierig, aber ich würde mal sagen 75-80%.
Das ist ganz schön viel.
Das ist sehr viel. Es gab jetzt gerade vor wenigen Tagen am 25. August ein neues Dekret Nummer 27, veröffentlicht eben vom Präsidenten und herausgegeben auch im Staatsblatt. Und da ist sehr genau beschrieben, was der Präsident jetzt schon an Macht ganz konkret haben will und hat. Ja. Und was dann eben am 1. November 2019 auch dann wirklich zementiert wird durch die Abstimmungen, die anstehen.
Bedeutet unterm Strich natürlich auch für dich wie für alle anderen Kollegen, die aus der Türkei berichten, dass Berichterstattung auch deutlich schwieriger geworden ist?
Definitiv. Also ich meine, wir können über nackte Zahlen reden, da haben wir über 150 eingeknastete Journalisten, so sagt Reporter ohne Grenzen, so sagt auch Human Rights Watch und andere Menschenrechtsorganisationen, die türkische Führung sagt, wir haben überhaupt keinen einzigen Journalisten eingesperrt, wir haben nur Terrorpropagandisten oder andere Verbrecher eingesperrt. Also es ist eine Frage der Definition, aber in der Tat ist es so, wer heute, ich sag's mal salopp, in der Türkei nicht einmal unbedingt eine Kesse Lippe riskiert, sondern frei von der Leber schreibt, riskiert eben eingebuchtet zu werden.
Weil Berichterstattung gleich Propaganda ist?
Weil Berichterstattung gleichgesetzt wird mit Propaganda oder eben mit Präsidentenbeleidigungen. Wer den Präsidenten als Katze darstellt, als Karikatur natürlich, den Fall hatten wir, der wird eben verurteilt, dann kommt ins Gefängnis. Wer den Präsidenten offen kritisiert, der riskiert eben wegen Beleidigung angeklagt zu werden.
Du selbst kennst zwei Kollegen, die im Knast sitzen. Der deutsche Kollege, heute 200 Tage Knast, Haft, Gefängnis für Deniz Yücel. Wie lange muss er noch drinbleiben?
Also ich befürchte noch eine Weile und zwar deswegen, weil Präsident Erdogan gesagt hat, solange er im Amt ist, wird Yücel nicht einfach freikommen. Das heißt, wir müssen einfach abwarten. Es gibt ja nur die Vorwürfe, die von der Staatsanwaltschaft sehr dürftig geäußert werden, dahingehend Terrorpropaganda. Und dann gibt es eben die öffentlich geäußerten Vorwürfe von Erdogan selbst. Er sei ein Spion Deutschlands, ein Agent Deutschlands. Ja. Aber es gibt keine Anklageschrift.
Das ist, glaube ich, auch rechtens deshalb, weil man Ausnahmezustand in der Türkei insgesamt 5 Jahre in Untersuchungshaft bleiben kann, ohne dass irgendwas passiert.
Das ist genau die traurige Wahrheit. Also die Leute sitzen in Untersuchungshaft und können tatsächlich 5 Jahre festgehalten werden. Es kann sein, dass eben nach 4 Jahren, 11 Monaten der Haftrichter sagt, ja, dumm gelaufen, wir lassen die Anklage fallen und es gibt keinen Prozess. Es kann aber auch sein, dass eben nach dem 1. November 2019 tatsächlich eine Anklage kommt oder eine Amnestie. Weshalb dieses Datum an diesem Tag, am 1. November 2019, sollen Wahlen stattfinden. Ja. Zum einen soll der Präsident gewählt werden, der Kandidat wird natürlich Recep Tayyip Erdogan heißen. Und zum anderen soll ein neues Parlament gewählt werden.
Es gibt einen türkischen Kollegen, Ahmet Cik, den du wie gut kennst?
Na, wir haben uns mal getroffen zum Interview. Er ist ein unglaublich mutiger Mann. Er hat neulich eine Verteidigungsrede gehalten, die könnte tatsächlich... Ich will das jetzt nicht mit Dantons Verteidigungsrede gleichsetzen, aber die war wirklich unglaublich kraftvoll, sehr beeindruckend. Er hat begründet, der Staatsanwalt, der mich hier anklagt, sollte sich schämen, dass er überhaupt diesen Job macht. Ahmet Cik ist insofern eine hochinteressante Figur. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben über die Machenschaften der Gülen-Bewegung und wurde deswegen eingeknastet, noch vor dem Putsch. Und jetzt wird er eingeknastet unter der Anklage, er sei ein Mitglied dieser Gülen-Bewegung gewesen. Also es ist komplett abstrus.
Welche Perspektive hat der?
Auch eine schlechte Aussicht, weil er kann rechtlich auch nicht vorgehen gegen seinen Zustand, in dem er sich befindet. Wir haben Ausnahmezustand, das hast du erwähnt. Das heißt auch, dass alle, die jetzt in Haft sitzen, mit Haftbefehl festgehalten werden, rechtlich dagegen nicht vorgehen können, wegen des Ausnahmezustands.
Das bedeutet möglicherweise auch, dass diejenigen, die als türkische Journalisten in die Mühlen der Justiz geraten, es noch schlechter haben als jemand, der dann wenigstens einen deutschen oder einen anderen ausländischen Pass hat?
Also sagen wir mal so, Deniz Yücel sitzt seit 200 Tagen in Einzelhaft. Das ist, glaube ich, was die Haftbedingungen angeht, ziemlich heftig, ziemlich schlimm. Alles, was wir erfahren, erfahren wir über seine Frau oder über die mageren Mitteilungen der deutschen Botschaft und des deutschen Generalkonsulats. Während die eingeknasteten türkischen Journalisten sitzen meistens in Mehrpersonenzellen. Also wenn wir von schlimm und schlimmer reden, denke ich, ist die Einzelhaft die schlechtere Wahl.
Kann man auch anders sehen. Möglicherweise ist es dann im Sinne ein bisschen sowas wie Privatleben, kein Privatleben, aber Privatheit zu haben. Auch besser, wenn man nicht mit irgendwelchen wildfremden Menschen eine Zelle teilen muss.
Also wir hatten ja den Fall Peter Steutner und das war ein großer Fortschritt. Wir haben das jedenfalls als solches verzeichnet und auch die deutsche Diplomatie, dass Peter Steutner nicht mehr in Einzelhaft sitzt. Er sitzt ja im gleichen Gefängnis in Silifri, das ist 60, 70 Kilometer außerhalb von Istanbul. Und er ist eben jetzt nicht mehr in Einzelhaft, sondern hat einen türkischen Gefängnisgenossen, der auch Englisch spricht. Steutner ist ja völlig unbeleckt, was die Türkei angeht und kann jetzt reden. Und ich denke, das macht sehr, sehr viel aus.
Reinhard Baumgarten ist unser Gast in SWR 1, Leute. Insgesamt 6 Jahre Korrespondent in der Türkei und im Iran. Das heißt, ein relativ regelmäßiger Wechsel von Istanbul nach Teheran und dann auch wieder zurück?
Ja, und zwar von Meereshöhe Istanbul auf 1734 Meter Höhe. Da ist mein Büro in Teheran gewesen. Okay. Und das war jedes Mal ziemlich heftig. Also man muss das auch im Kopf vom Klimawandel her gut hinkriegen.
Jedes Mal völlig unterschiedliche klimatische Bedingungen?
Absolut. Und dann diese unfassbar dreckige Luft in Teheran. Das ist ja eine Stadt, die so im Halbkreis von Bergen umstellt ist, die bis 4000 Meter hoch sind. Da sammelt sich sehr viel Feinstaub, um das mal im Stuttgarter nahe zu bringen.
Die Luft in Istanbul besser?
Zuweilen ja, weil es liegt ja am Meer, da kommt dann immer wieder mal eine frische Brise. Okay. In Istanbul ist es so, du hast sehr unterschiedliche Winde, zum Beispiel den berühmten Lodos, der kommt aus dem Süden und dann ist das Kopfschmerzwetter, ist wieder Föhn.
Okay, ansonsten was Istanbul angeht, du hast eine Situation erlebt, 2 Jahre her, plötzlich standen wie viele? 80 Demonstranten vor deinem Haus um. Wogegen eigentlich zu demonstrieren?
Gegen einen gewissen Reinhurt Baumgurten. Ich habe das zunächst einmal natürlich überhaupt nicht auf mich bezogen. Es ging darum, dass dieser Mensch einen Kommentar gemacht hatte und angeblich den Präsidenten gekränkt hatte, beleidigt hatte. Und so tauchten die also auf mit Plakaten auf Deutsch. Wir lieben Erdogan. Deutschland vergisst deine Vergangenheit nicht. Megafon, Filmkamera, Fotokameras. Kam dann auch im Fernsehen. Ja, und das war ein seltsames Gefühl. 70, 80 Leute, die da rumkrakeelten, Viertelstunde lang, und dann zogen sie weiter zum Economist und zu Reuters. Es war an diesem Samstag wohl irgendwie gerade Kampagnentag.
Hast du mit denen geredet?
Nein, ich war am Senden. Das ist wirklich total schräg. Ich war also, hatte eine Voraufnahme mit SWR 1 Weitwinkel und es ging dann zum Teil auch über Sender.
Okay, das Gefühl, wenn gegen einen demonstriert wird, auch wenn die Begründung möglicherweise in der eigenen Wahrnehmung eine etwas alberne ist?
Naja, das Gefühl führte mich dahin, dass ich meinen Namen vom Klingelschild entfernt habe. Aus Reinhard Baumgarten wurde dann Ardalan, also wie der türkische Lan, so dass ich dann eben meinen Namen entfernt habe, weil ich dachte, ich muss mir ja nicht noch irgendeinen Knüppel auf den Schädel ziehen lassen.
Wir haben die Zahl vorhin genannt, plus minus 150 inhaftierte Journalisten. Dennis Yücel, der prominenteste deutsche Fall. Es gibt auch den Fall von Messale Tolu, für die du ähnlich schlechte Perspektiven siehst wie für Yücel?
Also bei ihr ist es natürlich noch, ich will nicht sagen krasser, aber sie ist ja mit ihrem 2,5-jährigen Sohn eingeknastet im Frauengefängnis in Bakirköy. Sie bekommt einmal die Woche Besuch von ihrem Vater aus Ulm. Er kommt ja aus Ulm. Er war neulich auch bei uns im Studio. Ein sehr, sehr fürsorglicher Mann. Ich befürchte fast, dass die Perspektive für sie ähnlich düster ist. Aber ich glaube, dass an Deniz Yücel eher ein Exempel statuiert werden soll, weil sich hier Präsident Erdogan auch öffentlich so festgelegt hat.
Messale Tolu wirft man vor, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Was heißt das konkret?
Sie weiß es nicht, ihr Vater weiß es nicht, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Sie hat für eine Zeitung gearbeitet, Özgür Gündem. Das war ein pro-kurdisches Blatt, ein sehr kritisches Blatt, aber eben pro-kurdisch. Da hat sie ab und zu für gearbeitet. Und das reicht offenbar aus, um daraus eben den Terrorvorwurf zu fabrizieren oder zu formulieren.
Der Weg, den Erdogan gegangen ist, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und auch ungewöhnlich. Reinhard, wie nah bist du Erdogan in diesen 6 Jahren gekommen?
Nicht wirklich. Also weder physisch noch inhaltlich. Ich war auf Kundgebungen, aber da ist ein riesen Puffer zwischen den Korrespondenten, zwischen den Journalisten einerseits und dem großen Meister, der es ja liebt, vor großen Mengen zu sprechen. Da sind wir nie rangekommen. Wir haben mal versucht, ein Interview zu kriegen. Das hat dann auch geklappt. Die ARD, das Fernsehen, hat dann das Interview bekommen. Aber wir mussten leider draußen bleiben.
Viele fragen sich ja, wie Erdogan tickt. Fragen sich beispielsweise, ob er ein Islamist ist. Wie schätzt du das ein?
Um es mal so zu sagen, die Wege des Herrn Erdogan sind unergründlich. Aber ich will ihn jetzt nicht mythisch überhöhen. Es ist wirklich schwer einzuschätzen, wie er tickt. Wenn ich das mal so auf den Punkt bringen würde für mich: Er hat ein sehr erratisches Denken, ein sehr erratisches Verhalten.
Das heißt?
Er ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Mhm. Aber man muss, glaube ich, auch ein kleines bisschen, nicht Küchenpsychologie betreiben, aber ein bisschen auch auf seine Vita gucken. Er kommt ja aus sehr, sehr kleinen Verhältnissen. Er ist der Sohn eines Hafenarbeiters aus Istanbul, Kasım Pasha, das ist das Hafenviertel. Er hat eine Predigerschule besucht, er redet auch wie ein Prediger, er kann auch die Massen fesseln wie ein Prediger.
Und er saß selbst mal im Knast?
Er saß mal im Knast, weil er ein Gedicht vorgelesen hat, das gar nicht auf seinem Humus gewachsen war, sondern eben auf einem nationalistischen Mist sozusagen oder Humus. Und das hat er vorgetragen. Das ging inhaltlich so: Die Minarette sind unsere Bajonette und die Gläubigen sind unsere Soldaten. Und deswegen wurde er damals wegen Volksverhetzung eingeknastet. Er wurde aber dann später rehabilitiert.
Wie wichtig ist seine Familie, seine Frau, seine Kinder?
Sehr wichtig. Das ist sein Weltbild. Sein Weltbild ist, dass die Familie eben sozusagen der Kern des Universums ist. Ja. Und seine Kinder sind ja alle gut platziert, nicht in der Politik, aber in der Geschäftswelt. Und da gibt's auch sehr harte Kritik von Seiten der Opposition, dass er da einen gewissen Nepotismus walten lässt. Und vor allem sein Schwiegersohn ist ja sehr gut platziert. Der ist Energieminister. Gilt auch so ein kleines bisschen als möglicher Kronprinz, aber das ist sehr unter Vorbehalt.
Hast du dir mal den Palast von Erdogan angeguckt?
Ich hatte leider nie die Gelegenheit, ich bin nur dran vorbeigefahren auf der Autobahn. Wir waren mal eingeladen als ARD-Hörfunk, und zwar mein Kollege Christian Buttgereit, der war auf dem Weg und war in freudiger Erwartung sozusagen. Und quasi am Flughafen-Gate kriegt er die Mitteilung, das Gespräch fällt aus. Und so hatten wir bisher nicht die Gelegenheit, den Palast mit seinen 1000 Zimmern mal zu betreten.
1000 Zimmer heißt, das Ganze ist 6-mal so groß wie das Weiße Haus in Washington.
Das ist riesig. Und das Witzige an der Geschichte, naja, witzig nicht, es ist ja auch illegal gebaut worden. Das jedenfalls sagt die Architektenkammer in Ankara, die seit Jahren Prozesse führt gegen dieses riesige Bauwerk, weil das in einem noch von Atatürk verfügten Naturschutzgebiet gebaut wurde.
Okay. Aber küchenpsychologisch, den Begriff hast du vorhin verwandt, küchenpsychologisch kann man sowas ja auch als Ausdruck von Größenwahn interpretieren.
Naja, es ist jedenfalls jemand, der von relativ weit unten kommt und ganz oben gelandet ist. Und ich kann das nicht so beurteilen, weil ich bin nicht ganz oben gelandet. Aber das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wenn man aus sehr kleinen Verhältnissen kommt und dann plötzlich alle Macht hat. Und er hat es ja auch sehr gut vermocht in den vergangenen Jahren, vor allem jetzt seit dem Putschversuch vom Juni 2016, alle Macht letztlich auf seine Person zu konzentrieren.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Reinhard Baumgarten. Reinhard ist deshalb wichtig, weil, was habe ich vorhin aus dir gemacht?
Reingard. Wobei das nicht ganz daneben ist, muss ich sagen, weil es könnte sich von Reginhard, leitet sich ja Reinhard ab. Alter deutscher Name, ja, heißt ihm rate stark.
Ja, auf der anderen Seite, Reingard würde natürlich auch bedeuten, dass ich dir dein Geschlecht nehme. Und das will ich ja nun nicht.
Wäre mir auch nicht recht.
Okay. Wobei diese Namensverwechslungen in Istanbul in diesen 6 Jahren schon vielleicht nicht der Regelfall waren, aber immer mal wieder passiert sind.
Im Iran, in der Türkei. Vorher war ich ja Korrespondent in Kairo und da wurden die lustigsten Abwandlungen meines Namens kreiert. Also ich habe eine kleine Sammlung. Golmgarten oder irgendwas immer mit dem Garten, das haut irgendwie nie hin. Aber es ist ja hier im Schwabenland auch nicht anders. Da werde ich ja meistens zum Baumgärtner gemacht.
Baumgärtner ist auch nicht schlecht. Apropos Sprache. Wie gut kannst du Türkisch und wie gut konntest du dich im Iran verständigen?
Ich denke, dass mein Persisch inzwischen besser ist als mein Türkisch. Das hängt auch damit zusammen, Persisch ist eine indoeuropäische Sprache. Ich hatte kein Problem damit mit der Schrift, mit den Buchstaben. Ich war ja vorher Korrespondent in Kairo. Dadurch sprach ich Arabisch, habe ja auch Islamwissenschaft studiert. Mit Türkisch, leider, ich gebe es ungern zu, ich wünschte, es wäre besser. Ich kann Konversationen betreiben, aber jetzt ein hartes Interview mit Zahlen, Daten, Fakten und den Leuten auf den Zahn fühlen, da brauche ich schlicht und ergreifend Hilfe.
Ist Türkisch schwerer als Persisch?
Türkisch ist viel schwerer als Persisch. Türkisch ist eigentlich kinderleicht, sagen die Türken. Jedes Kind lernt es. Aber Türkisch ist, ich habe auch mehr Verständnis heute für Türken, die in Deutschland leben und sich schwer tun mit Deutsch. Türkisch ist so ein bisschen ziemlich genau andersrum als Deutsch vom grammatikalischen Aufbau. Türkisch ist eine Turksprache. Und gerade jetzt erfuhr ich bei meiner Ausreise, dass die Japaner sich mit Türkisch gar nicht schwer tun. Also da gibt es Ähnlichkeiten. Gibt ja auch Ähnlichkeiten mit Finnisch und mit Ungarisch. Das ist einfach ein völlig anderer Aufbau.
Wie wichtig ist Sprache und die Sprache des anderen zu verstehen und sie auch nach Möglichkeit zu sprechen, wenn es darum geht, Kontakte aufzubauen, Gespräche zu führen, Quellen sich ermöglichen?
Essentiell. Natürlich, essentiell. Jetzt kann natürlich der geneigte Hörer oder die Hörerin sagen, ja und, wenn du da so viel Mängel hast. Ich meine, ganz so schlimm ist es nicht. Wie ist es dir dann gelungen, das Land überhaupt einzuschätzen? Wir arbeiten ja nicht alleine, das ist ja das Gute. Wer als Korrespondent arbeitet, hat ja ein Team. Und in dem Fall hatten wir oder haben immer noch in Istanbul 2 in Deutschland geborene Türken, ein Mann und eine Frau, die... Glück für Sie und schön für Sie, eben zweisprachig aufgewachsen sind, aber dann eben in fortgeschrittenem Alter sein Türkisch so zu vervollkommnen, dass man eben nicht nur den Taxifahrer versteht, sondern unter Umständen eben auch einen Ahmetçük, über den wir vorhin sprachen. Das ist eben nochmal eine ganz andere Stufe.
Inhaftierter türkischer Journalist, apropos, sind Gesprächspartner heute sehr viel vorsichtiger und zögerlicher, wenn es darum geht, sich über das Land zu äußern?
Definitiv. Also die Verschlechterung seit 2011 bis 2017 ist sehr, sehr signifikant, also sehr bedeutend. 2011 gab es überhaupt kein Problem, Gesprächspartner zu finden. Heute ist es so, dass viele potenziell gute Gesprächspartner entweder im Knast sitzen, das Land verlassen haben oder eben aus Selbstschutz eine Schere im Kopf haben.
Wir wollten auch noch reden über das dramatisch schlechte Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland. War das jemals so schlecht, wie es aktuell ist?
Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Wenn wir über das deutsch-türkische Verhältnis reden, müssen wir 2 Jahre zurückgehen. Wir hatten eine Abstimmung im Bundestag, da ging es um die Armenier-Resolution und da wurde eben in dieser Resolution die deutsche Mitschuld an diesem Völkermord benannt. Aber das Entscheidende war, dass eben der Terminus fiel Völkermord. Und das hat die Türkei eben seit Frühsommer 2015 nachhaltig verärgert.
Ist das historisch überhaupt noch fraglich?
Also für diejenigen, die damals im Bundestag abgestimmt haben, nicht. Für Frankreich nicht, für viele nicht. Der US-Präsident, jedes Jahr gibt es ja eine Erklärung. Im April hat bisher noch kein einziger, auch Trump, nicht das Wort Völkermord in den Mund genommen. Für viele ist es klar, dass es ein Völkermord war.
Warum tun sich die Türken so schwer damit, dieses zuzugeben?
Es widerspricht komplett der türkischen Geschichtsschreibung, der türkischen Geschichtswahrnehmung, dem türkischen Selbstverständnis. Wir haben einen Staat, der 1923 gegründet wurde auf den Trümmern des Osmanischen Reiches. Und es ist eine geschichtlich belegbare Tatsache, dass es eben in den letzten Jahrzehnten des Osmanischen Reiches zu furchtbaren Massakern gekommen ist. Es wurden auch viele Muslime massakriert. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen. In Bulgarien, auf dem Balkan, in Serbien. Und das ist etwas, wo die türkischen Historiker sagen, wir müssen das gründlich aufarbeiten, die Massaker von beiden Seiten, und wir leugnen nicht, dass es armenische Opfer gegeben hat, ja. Aber der Genozid, sagen sie, setzt ja voraus, dass es eine geplante Absicht gegeben hat, und da ziehen die türkischen Politiker und Historiker nicht mit.
Also ganz offensichtlich wirkt das lange nach, bis heute. Auf der anderen Seite, wenn wir bei heute bleiben, die EU-Geschichte für die Türkei hat sich quasi erledigt. Das mit der Zollunion, aktuell Frau Merkel, ist auch immer schwieriger geworden. Mit anderen Worten, wie unsicher sind eigentlich die wirtschaftlichen Verhältnisse für die Türkei?
Deutschland ist nach wie vor der wichtigste Handelspartner für die Türkei. Die EU ist ja als Handelspartner ungefähr zu 50% am Außenhandel und auch am Import in die Türkei beteiligt, und darunter ist eben Deutschland mit Abstand die Nummer 1. Ich gehe auch davon aus, dass das so bleiben wird. Es gibt von türkischer Seite und auch von deutscher Seite kein Interesse daran, das zu zerstören oder das nachhaltig zu schädigen. Aber wenn das politische Klima nach wie vor schlecht bleibt oder sich noch mehr eintrübt, dann könnte es, was ja Außenminister Gabriel auch angedeutet hat, durchaus schlechter werden, dergestalt, dass die Bundesregierung sagt, nee, Hermesbotschaften Richtung Türkei, das machen wir nicht mehr. Und garantieren wir Investoren deutscherseits in die Türkei, das machen wir nicht mehr. Dann kann das schlechter werden.
Und was die Tourismuszahlen angeht, da gibt es ja bereits eine Abstimmung mit den Füßen.
Ja, da ist der Tourismus, manche sprechen von 30%, andere von 40%. Was die deutschen Zahlen angeht, eingebrochen. Jetzt las ich gerade, dass viele Last-Minute-Bucher dann eben in die Türkei gehen. Aber hallo, Last-Minute-Bucher, das sind absolute Niedrigstpreise. Die Türkei kann von Last-Minute nicht leben. Also da wäre es schon gut, wenn wieder die Kulturtouristen kämen, die auch Geld in der Türkei lassen.
Wir haben jetzt viel über die Türkei gesprochen. Gleich gehen wir in ein Land, über das du auch regelmäßig berichtet hast in den vergangenen 6 Jahren, in den Iran. Wobei, Reinhard, ich mir vorstellen könnte, dass das Interesse in Deutschland, was Berichterstattung angeht, an der Türkei natürlich ein Stück weit größer ist, aus vielerlei Gründen, als am Iran.
Ja, natürlich. Deutschland ist in gewisser Hinsicht, die Türkei ist in Deutschland in gewisser Hinsicht Innenpolitik. Während der Iran ist nach wie vor ein exotisches Land, und nach dem Abgang von Ahmadinejad, dem großen Holocaustleugner, dem großen Polarisator, der ja auch dann an seiner Atombombe hat basteln lassen, ja, ist der Iran mehr oder weniger nicht mehr so wahnsinnig spannend.
Manche sagen ja, dieser Ahmadinejad hat den Iran fast ruiniert. Stimmt das?
Ja. Also ich würde das in jederlei Hinsicht unterschreiben, und zwar nicht, indem er das Image des Landes in den Abgrund gezogen hat, sondern in erster Linie, indem er eine gigantische Umverteilung im Land ermöglicht hat. Staatliche Betriebe wurden angeblich privatisiert. In Wirklichkeit wurden sie den Revolutionswächtern zugeschustert, und dadurch wurde diese Truppe, das ist die Kerntruppe in dem Land, die wahnsinnig viel Macht hat.
Knochenkonservativ ist?
Ja, restaurativ, die natürlich nichts zulässt. Das ist wirklich ein Staat im Staate. Die wurde eben durch diese Umverteilungen, durch Ahmadinejads Politik noch stärker.
Sein Nachfolger Rouhani, hat er das rückgängig gemacht oder rückgängig machen können?
Sein Nachfolger Rouhani versucht das seit 2013, ist der Präsident, er wurde gerade wiedergewählt im Mai, versucht das rückgängig zu machen, aber beißt sich die Zähne aus.
An wem?
Eben an den restaurativen Kräften, an den Revolutionswächtern, an Ali Khamenei, das ist der Revolutionsführer, ein Mensch, der in jedem dritten Satz vom Duschman, vom Feind spricht und damit Amerika und das zionistische Regime, so wird Israel genannt, meint. Und der natürlich voll und ganz hinter Ahmadinejad stand, wegen dieser Umverteilung.
Bedeutet das unter dem Strich, auch im Iran hat sich in den letzten 6 Jahren vieles zum Schlechteren verändert?
Es hat sich vieles zum Besseren gewandelt, aber das kommt nicht wirklich zum Tragen. Also der Iran ist ja ein Phänomen. Wir haben ein bestimmtes Bild vom Iran, ja, schreiende Menschen, Frauen mit Kalaschnikow, das sind Bilder aus den 80er Jahren. Viele Frauen im Chador, wenn wir so Fernsehaufnahmen sehen, leise Kritik an unseren Fernsehkollegen, sehen wir immer nur diese Art von Frauen. Aber wer den Iran bereist, erlebt einen anderen Iran.
Wie sieht der aus?
Der sieht so aus, dass viele Frauen sich sehr modisch kleiden, unglaublich viel Zeit verwenden auf ihr Make-up, ja, Lippenstift auftragen, dass es zentimeterweise absteht sozusagen, sehr, sehr viel Wert auf ihr Aussehen legen und damit auch letztlich, das ist ja das, was sie zeigen können, letztlich zum Ausdruck bringen, dass sie mit dem Regime nicht einverstanden sind.
Und die zeigen das auch ungestraft öffentlich auf den Straßen?
Ungestraft würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich habe das selber erlebt, dass die grüne Minna vorfährt, die Polizei mit sogenannten Gashte-Ershad, das sind die Sittenwächterinnen, und die Frauen in ihre Busse zerren, belehren. Und wenn sie das eben mehrfach machen, dann wird die Frau, die belehrt wurde, die kann ihren Studienplatz verlieren, ihren Arbeitsplatz verlieren. Also schon sehr harsch. Und das hat unter Rouhani bemerkenswerterweise deutlich zugenommen, weil das sind die konservativen Kräfte im Iran. Man denkt immer, Iran ist so ein Guss, ein monolithischer Block an konservativen Hardlinern. Das stimmt gar nicht. Der Iran ist extrem vielfältig und die Konservativen, die versuchen mit allen Mitteln, dem Rouhani, der wirklich was Neues versucht, Öffnungen zur Welt, das Wasser abzugraben.
Alltag im Iran, Tourismus auch im Iran, speziell für Deutsche interessant, weil das deutsch-iranische Verhältnis ja eigentlich traditionell sehr gut ist. Stimmt das überhaupt?
Ja, das stimmt tatsächlich. Wir gehen nicht zurück ins 11. Jahrhundert, aber wir gehen zurück mal mindestens ins 19. Jahrhundert. Und vor allem eben das 20. Jahrhundert. Trotz der Revolution von 1979 blieben die Beziehungen relativ gut. Und ein Zeichen dafür ist ja, dass Deutschland bei diesen Verhandlungen, den Atomverhandlungen, als diese Plus Eins dabei war. Die 5 Vetomächte plus Deutschland wegen der guten Beziehungen.
Wenn du dieses Atomabkommen ansprichst, wird Trump das aufkündigen?
Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Es gibt die Befürchtungen, vor allem werden die im Iran geäußert, dass Trump das tun könnte. Aber Trump hat so viele Baustellen, um die er sich kümmern muss. Ich könnte mir nur vorstellen, dass er eskalieren will, die Baustelle Iran richtig groß macht, um von anderen Baustellen abzulenken. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das Atomabkommen kündigt, weil es hat so viele Vorteile. Es hat den Ländern, der Region und vor allem eben im Verhältnis Iran, restliche Welt so viel Positives gebracht.
Wir wollten noch kurz über den Tourismus sprechen. Lohnt es sich, im Iran Urlaub zu machen?
Wenn man auch mal mit einem nicht so wahnsinnig guten Hotel zufrieden sein kann, weil da ist wirklich noch ein großer Mangel. Ich erlebe seit 2011, dass es immer mehr Touristen gibt. Seitdem Ahmadinejad nicht mehr Präsident ist, sondern Rouhani, kommen immer mehr, vor allem Deutsche, Bildungsbeflissende, Kulturreisende. Es lohnt sich absolut, weil es ist ein wahnsinnig spannendes Land und du hast Leute, die sehr aufgeschlossen sind, die westliche Kultur, will ich sagen, verehren, aber die wirklich die westliche Kultur sehr hoch halten.
Lohnt sich's auch landschaftlich?
Absolut. Also Natur? Du hast extrem unterschiedliche Landschaften. Ich habe ja vorhin schon mal kurz angedeutet, Teheran als Hauptstadt liegt direkt am Elburz-Gebirge. Das geht bis auf 4000 Meter hinter Teheran und letztlich bis auf 5600. Das ist eine Stunde Fahrtweg von Teheran. Ja. Du hast Wüste, du hast Urwälder, du hast Steppen, du hast Gletscher, du hast alles im Iran. Das ist total spannend.
Kurzer Blick zum Ende der Sendung noch in die zwei Länder, aus denen du jetzt so lange berichtet hast. Die Zukunft des Iran, was denkst du?
Ein Land mit dem größten Potenzial im Nahen Osten, sage ich seit 6 Jahren. Ich bleibe dabei. Eine sehr gebildete Bevölkerung, eine grottenschlechte Führung, eine politische Führung, die den Namen kaum verdient, die eben davon sich nährt, immer auf den Feind zu starren, sich über Feindbilder zu identifizieren, das ist der falsche Weg. Aber potenziell wahnsinnig viel möglich. Die Türkei auch potenziell sehr, sehr viel möglich mit Naturressourcen, gerade im Bereich Tourismus, im Bereich Industrie, im Bereich Wirtschaft, extrem ausbaufähig. Aber auch hier die falsche Führung.
Da ist die Frage, wie geht es weiter mit Erdogan, mit den Menschenrechten, mit all diesen Dingen?
Er hat im Moment so viel Macht angesammelt, dass er, glaube ich, für Ratschläge aus dem Ausland überhaupt nicht mehr zugänglich ist, für Ratschläge von seinen Beratern zugänglich ist, aber die sind handverlesen. Die erzählen im Grunde genommen, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Die erzählen ihm, was er hören möchte. Das halte ich für sehr negativ. Ein guter Führer, eine gute Führerin im Land sollte auf die Kritiker hören. Das tut er nicht.
Danke, dass du bei uns warst.
Eins gehört, gehört.